Krupp, Robert Bosch, Fresenius oder Bertelsmann. Mehr als 24.000 Stiftungen gibt es in Deutschland. Die meisten verfolgen davon einen gemeinnützigen Zweck, aber eben nicht alle. Stiftungsmodelle erfreuen sich in der Gestaltung der Vermögens- und Unternehmensnachfolge zunehmender Beliebtheit. Die Stiftungsreform 2023 bringt Verbesserungen für kleine und große Stiftungen.
Taxiert, der DHPG-Podcast für Steuern und Recht.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Taxiert, Ihrem Podcast der DHPG. In unserer heutigen Folge möchten wir sprechen über das Thema Stiftungen und konkret über Stiftungen als Instrument der Unternehmensnachfolge. Dazu begrüßen Sie herzlich Ihre Gastgeber. Mein Name ist Benno Lange.
Hallo, mein Name ist Andreas Rode.
Hallo Andreas. Im Mittelpunkt steht die Stiftung als Instrument der Unternehmensnachfolge. Damit sprechen wir über die Familienstiftung. Wir werden an der einen oder anderen Stelle auch mal einen Ausblick wagen auf die gemeinnützige Stiftung. Aber im Kern geht es um die Familienstiftung, die rechtlich selbstständig ist. Wir sprechen also nicht über die rechtlich unselbstständige sogenannte Treuhandstiftung und wir sprechen auch nicht über Stiftungen, die von Kirchen oder öffentlich-rechtlichen Körperschaften unterhalten werden, sondern es geht um die Familienstiftung, die Träger eines unternehmerischen Vermögens oder mehrerer Unternehmen ist.
Ja, und wir sind wieder nicht alleine heute. Wir haben uns wieder einen Experten eingeladen, nämlich Olaf Lüke, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht und für Handels- und Gesellschaftsrecht. Olaf berät Unternehmen, Vereine und Stiftungen und insbesondere eben auch Unternehmer, die ihr Lebenswerk in eine Stiftung überführen möchten. Hallo Olaf.
Hallo Andreas, hallo Benno. Ich freue mich, bei euch zu sein.
Ja, wir freuen uns, dass du uns und unseren Hörerinnen und Hörern das Thema Stiftungen näher bringst aus der Beraterperspektive und freuen uns vor allen Dingen, dass du uns aus deiner beruflichen Erfahrung heraus einige Fallkonstellationen präsentierst, in denen eine Stiftung in besonderer Weise geeignet ist, die Unternehmensnachfolge sicherzustellen.
Nach meiner Erfahrung spielen in Beratungen zu Nachfolgethemen gerade die Sorge um den Zusammenhalt des Vermögens, aber auch Fragen der steuerlichen Optimierung eine besondere Rolle. In diesen Fällen können Stiftungen die geeignete Lösung sein.
Lieber Olaf, um ins Thema überhaupt reinzukommen, würde ich gerne von dir hören, was ist eigentlich eine Stiftung und was ist insbesondere auch eine Familienstiftung?
Eine Stiftung ist eine verselbstständigte Vermögensmasse. Diese Vermögensmasse wird vom Stifter einem bestimmten Zweck gewidmet und die Stiftung hat dann die Aufgabe, mit diesem Vermögen diesen Zweck zu verfolgen. Die Stiftung ist als solche Vermögensmasse eine, wie wir Juristen sagen, mitgliederlose juristische Person. Soll also heißen, die Stiftung hat keinen Gesellschafter, wie das beispielsweise bei einer GmbH der Fall ist. Das ist auch wichtig, dass der Stifter das weiß, dass er dieses Vermögen halt aus seinem Vermögen aussondert und in gewisser Weise weggibt. Er kann also nicht mehr damit so umgehen, wie er das gewohnt ist, sondern nur noch in der Art und Weise Einfluss auf dieses Vermögen und seine Verwendung nehmen, wie er sich das in der Stiftungssatzung gegebenenfalls vorbehalten hat, weil er in irgendwelchen Stiftungsgremien dann auch mitwirken kann.
Es ist also nicht mehr sein Vermögen, über das wir sprechen, sondern das Geld ist dann wirklich woanders. Also fort ist fort, würde der Kölner sagen.
Das ist vollkommen richtig. Das Geld ist dann das Geld der Stiftung. Es gehört nicht mehr dem Stifter. Und es ist dann auch nur noch in der Art und Weise zu verwenden, wie es in der Stiftungssatzung geregelt ist. Und der Stifter kann dort keinen Einfluss mehr nehmen, es sei denn, dass dies in Übereinstimmung mit der Satzung geschieht. Wir haben also, was nochmal gerade zu sagen, drei Merkmale der Stiftung. Das eine ist die Rechtsfähigkeit, das ist eine juristische Person, aber ohne Gesellschafter. Das ist das zweite Merkmal, also die Mitgliederlosigkeit. Und das dritte Merkmal ist, wir haben ein Vermögen, das zur Verwirklichung eines bestimmten Zwecks gewidmet ist.
Und was zeichnet jetzt in besonderer Weise die Familienstiftung als Unterfall der Stiftung aus?
Der Begriff der Familienstiftung kommt aus dem Steuerrecht und eine Familienstiftung liegt dann vor, wenn die Stiftung nach ihrer Satzung im Wesentlichen nur die Angehörigen des Stifters und den Stifter selbst unterstützt und wenn sie im Wesentlichen im Familieninteresse agieren muss.
Das heißt, andersrum gesagt, es ist eben gerade keine gemeinnützige Stiftung. Wenn wir über Stiftungen reden, reden wir ja häufig über Stiftungen, die irgendwie einen wohltätigen Zweck erfüllen. Das ist hier gerade nicht gemeint, sondern es sind Stiftungen, die im Interesse der Familie agieren.
Das ist exakt die Abgrenzung. Genau, die gemeinnützige Stiftung fördert die Allgemeinheit und ist deswegen ja vor allen Dingen steuerlich privilegiert. Und die Familienstiftung genießt diese Privilegierung nicht, weil sie nicht der Allgemeinheit, sondern der Familie dient.
Jetzt hast du ja gerade, Olaf, schon einige Merkmale genannt, insbesondere die eigene Vermögenssphäre der Stiftung, die eben nicht mehr die Vermögenssphäre der Gesellschafter oder der Unternehmer ist und die Mitgliederlosigkeit. Daraus folgt ja wahrscheinlich, dass sich bestimmte Konstellationen und bestimmte Situationen in einem Unternehmerleben in besonderer Weise für eine Stiftungslösung eignen, andere dagegen weniger. Kannst du aus deiner Beratungspraxis mal ein paar Fallkonstellationen nennen, die typischerweise für eine solche Stiftungslösung gut geeignet sind?
Sehr gern. Eine klassische Situation, in der wir über Stiftungslösungen nachdenken, liegt beispielsweise vor, wenn ich einen Unternehmer, ein Unternehmer-Ehepaar habe, das keine Kinder hat. Ich habe keine Kinder als Nachfolger, als Erben. Man möchte ungern vielleicht an Nichten oder Neffen vererben. Auf der anderen Seite soll das Unternehmen erhalten bleiben, um Mitarbeiter, Standort, Kultur fortzusetzen. Und dann denken wir über Stiftungslösungen nach. Und der Unternehmer vererbt dann oder bringt vielleicht auch zu Lebzeiten sein Unternehmen in diese Stiftung ein. Und damit ist das Thema geklärt, dass die Anteile nicht im Erbgang an irgendjemanden gelangen, der mit dem Unternehmen vielleicht nicht zu anfangen oder zumindest nicht diese Beziehung zum Unternehmen hat. Das Schöne an der Stiftungslösung ist dann auch, dass der Stifter über die Stiftungssatzung seinen Willen, wie mit dem Unternehmen umzugehen ist, dauerhaft fortschreiben kann. Das ist auch eins der wesentlichen Motive für eine Stiftungslösung. Während alle anderen Regelungen, die wir haben, zeitlich befristet sind, ist die Stiftung das einzige Instrument, mit dem ich meinen Willen dauerhaft festschreiben kann. Also wir haben noch das Mittel der Testamentsvollstreckung ja im Nachfolgebereich. Testamentsvollstreckung ist aber auf maximal 30 Jahre begrenzt. Und der Vorteil der Stiftung ist, dass die für die Ewigkeit gemacht ist und ich als Stifter damit meinen Willen auch auf Ewigkeit festschreiben kann. Einerseits natürlich ein Vorteil, andererseits auch eine Herausforderung für die Gestaltungspraxis, denn man muss ja schon dann auch, was die Flexibilität der Handlungsweisen und was die Ausgestaltung der Organe und der Möglichkeiten zu handeln gibt, in die Zukunft gucken und nach Möglichkeit den Rahmen nicht zu eng ziehen, damit man auch auf sich ändernde Verhältnisse reagieren kann in einer solchen Stiftung dann.
Du hast gerade als Musterbeispiel für eine Stiftungslösung den Fall geschildert, dass ein Unternehmer-Ehepaar keine Kinder hat. Denkbar ist aber meines Erachtens auch, dass Kinder da sind, aber keiner ins Unternehmen einrücken will. Also dass ich auch möglicherweise ein, zwei, drei, viele Kinder habe, aber keiner Lust, Interesse und die Fähigkeiten hat, tatsächlich in die Unternehmensnachfolge hineinzugehen. Und da habe ich verstanden, dass die Stiftung die Möglichkeit bietet, einerseits zwar die Kinder zu begünstigen aus den Erträgen des Unternehmens, aber das Unternehmen eben nicht in die Obhut der Kinder zu geben.
Absolut richtig. Diese Konstellation haben wir recht häufig, dass die Interessen der Kinder ganz andere sind, als ins Unternehmen zu gehen. Und selbst ein Interesse, diese Anteile am Unternehmen, diese Verantwortung, die da auch mit verbunden ist, unternehmerische Entscheidungen zumindest auf Gesellschafterebene zu treffen, dass die Kinder diese Verantwortung vielleicht nicht übernehmen wollen, vielleicht auch nicht übernehmen können. Dazu kommen mitunter schwierige Gestaltungen oder schwierige Situationen im Familienkreis. Denken wir an Patchwork-Familien, wo vielleicht ein erheblicher Altersunterschied auch unter den Kindern besteht. Die Kinder sich vielleicht auch nicht gut verstehen und so dann der Erblasser oder der Unternehmer, die Unternehmerin, dann sich überlegen muss, ob es auch sinnvoll ist, einen solch heterogenen Gesellschafterkreis das Unternehmen zu übergeben. Und die Sorge vor Streit im Gesellschafterkreis ist eine große. Das schwingt immer mit. Denn dem Unternehmer geht es ja darum, das Unternehmen und die Handlungsfähigkeit auch im Gesellschafterkreis zu erhalten, zu schützen. Und da besteht schon eine erhebliche Sorge, dass vielleicht durch auch angeheiratete Ehepartner, durch Entwicklungen, dass jemand vielleicht gar nicht mehr in Deutschland wohnt, sich für die Sache nicht mehr interessiert. Also dass dort Konstellationen entstehen, die für das Unternehmen und seine Handlungsfähigkeit nicht sehr nützlich sind. Und da ist auch die Stiftungslösung dann eine mögliche Konstellation, dass man sagt, ich übertrage die Anteile auf die Stiftung. Und die Anteile werden dann durch einen professionellen, auch mit Fachleuten ausgestatteten Stiftungsvorstand, gegebenenfalls in Kombination mit einem Stiftungsbeirat, verwaltet, sodass ich immer eine entscheidungsfähige Gesellschafterversammlung habe. Die Stiftung hält 100%, das heißt, da gibt es keinen Streit mehr in der Gesellschafterversammlung und ich bin sofort handlungsfähig. Ich muss nicht großartig erst noch warten, bis ich Gesellschafter aus allen Ecken dieser Welt zusammengeholt habe.
Also eigentlich eine aus Sicht des Unternehmers eine sehr smarte Lösung, denn man vermeidet Konfliktpotenzial unter den Gesellschaftern, beispielsweise wenn einzelne Gesellschafter verkaufen möchten, andere nicht. Die Frage stellt sich schlicht und einfach nicht, wenn die Anteile einer Stiftung gehören. Gleichzeitig bleibt das Vermögen erhalten, um auch die Familie zu versorgen, der Familie zugute zu kommen. Und am Ende geht es ja häufig auch darum, das Unternehmen stabil zu halten, dass das Unternehmen selber den Gründer, den Gesellschafter, den Unternehmer überdauert, überlebt, letztlich von Generation zu Generation weitergegeben werden kann, zumindest mittelbar. Denn du hast es ja auch angedeutet, Olaf, solche Streitkonstellationen im Gesellschafterkreis sind natürlich auch immer dazu geeignet, das Unternehmen selber zu destabilisieren, weil es Unruhe gibt, weil möglicherweise Gesellschafter abgefunden werden müssen. Das Geld muss aus dem Unternehmen kommen, steht nicht für Investitionen zur Verfügung. All das kann man ja mit solchen Stiftungslösungen sehr gut vermeiden von vornherein.
Das ist vollkommen richtig. Wenn ein Unternehmen von Generation zu Generation weitervererbt wird, zersplittern die Anteile immer mehr. Es führt zur Atomisierung der Beteiligungen. Und da ist es dann eine mögliche Lösung zu sagen, ich gebe diese Anteile in die Stiftung, damit diese Zersplitterung im nächsten Erbgang nicht entsteht und auch im nächsten Erbgang nicht Leute hinzukommen, die vielleicht kein Interesse mehr am Unternehmen haben, deswegen dann die Beteiligung kündigen. Und dann kommt es genau zu der Konstellation, die du gerade angesprochen hast. Dann muss das Unternehmen eine Abfindungszahlung leisten, die natürlich für unternehmerische Zwecke nicht mehr zur Verfügung steht. Also auch dieses Thema, das Unternehmen vor Liquiditätsabflüssen zu bewahren, ist ein Motiv, um in die Stiftung zu gehen. Denn das eine sind Kündigungssituationen, das gleiche sind aber auch Scheidungssituationen. Nicht? Die Unternehmenswertsteigerung kann gegebenenfalls zu einem Zugewinnausgleichsanspruch führen, was auch wieder einen Liquiditätsabfluss bedeutet. Und auch das vermeide ich, indem die Stiftung Gesellschafter wird und nicht mehr der einzelne Abkömmling.
Wenn nun eine solche Situation eintritt, ein Unternehmer, eine Unternehmerin überführen die Anteile in eine Stiftung, das bleibt ja der Öffentlichkeit regelmäßig nicht verborgen. Das bekommen natürlich die Gesellschafter oder die Familienmitglieder mit, das bekommen die Mitarbeiter mit, das bekommen Geschäftspartner mit. Kannst du was dazu sagen, welche Signalwirkung davon üblicherweise ausgeht? Gibt es da ein typisches Muster oder ist das sehr heterogen?
Das habe ich noch nicht als heterogen festgestellt, sondern das war eindeutig immer positiv für alle Beteiligten. Also wir begleiten ja oft auch die Neubesetzung von Führungspositionen im Unternehmen und da kommt immer die Frage, wer ist mein Ansprechpartner? Wie sieht es hier im Gesellschafterkreis aus? Wenn ich mit dem Unternehmer, mit dem Gründer noch rede, habe ich einen Ansprechpartner als Manager. Wenn ich mit 5, 6, 7 Gesellschaftern reden muss und die Sorge habe, dass ich nicht entscheidungsfähig, dass mein Gesellschafterkreis nicht entscheidungsfähig oder sogar zerstritten ist, ist das immer auch ein K.O.-Kriterium oder zumindest ein Vorbehalt, den eine Führungskraft im Unternehmen macht. Also wenn ich darauf aus bin, einen Fremdgeschäftsführer zu suchen. Und das Gleiche gilt für Mitarbeiter. Natürlich fragen sich die Mitarbeiter, was passiert denn, wenn unser Chef mal versterben sollte? Auch dafür muss eine Lösung her. Und nicht nur Mitarbeiter. Wir wissen ja, Bankenratings, Basel II ist schon lange her, aber da wurde erstmal eingeführt, dass Banken auch bei der Kreditvergabe zu prüfen haben, ob es eine vernünftige Nachfolgeregelung im Unternehmen gibt. Also die Signalwirkung verkünden zu können, ich habe die Nachfolge geregelt, ich habe eine Stiftungslösung, ist beispielsweise auch sehr gut angekommen in Konstellationen, wo die Mitarbeiter befürchtet haben, dass das Unternehmen verkauft wird, in einem großen Konzern aufgeht. Auch die Selbstständigkeit, auch die Unternehmenskultur, all das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Signal an die Beschäftigten, aber auch an alle Beteiligten im Falle einer Stiftungslösung.
Also man kann sagen, die Stiftung steht als Synonym für Kontinuität, für Beständigkeit, für Langfristigkeit des Unternehmens.
Das ist vollkommen richtig, wobei ich möchte jetzt auch noch eine kleine Einschränkung machen. Das ist dann immer unsere Aufgabe, wenn wir die Beratung und in die Gestaltung der Stiftungssatzung gehen. Es braucht auch einen Kümmerer. Denn ich löse das Problem, dass ich keinen habe, der meine Aufgabe als Unternehmer wahrnimmt, nicht einfach nur, dass ich eine Stiftung gründe, sondern ich muss in dieser Stiftung natürlich auch die Leute haben, die genau das können.
Ich habe in meiner Beratungspraxis immer große Sympathie auch für familieninterne Nachfolgelösungen, wenn das gelingen kann und wenn das gelingt, also wenn die richtigen Nachfolger auch da sind. Und ich schätze immer Mandanten, die in der 4., 5. Generation das Unternehmen führen. Aber ich weiß natürlich auch, dass es Konstellationen gibt, wo das gerade über die Generation hinweg eben auch zu potenziell nachhaltigem Streit führen kann, wenn ich eben dann nicht nur noch 2 Familienstämme, sondern irgendwann 7, 8 mit sehr unterschiedlichen Interessenlagen, unterschiedlichen Alterssituationen, unterschiedlichen Lebenssituationen im Gesellschafterkreis habe. Und da ist eben eine Stiftung eine gute Lösung, weil es eben gerade diese Kontinuität herstellt.
Ja, und es ist ja nicht ausgeschlossen, dass auch ein Familienangehöriger in einem Unternehmen, das der Stiftung gehört, Managementaufgaben wahrnimmt oder überhaupt nur im Unternehmen arbeitet. Also ich kenne durchaus Konstellationen, wo die Stiftungslösung auch deswegen gewählt wird, um einem einzigen Nachfolger die Möglichkeit zu geben. Denn würde ich das Unternehmen dem Einzelnen vererben und ich habe nicht genug Vermögen, das den anderen auszugleichen im Erbgang, dann ist der ja auch Pflicht als Ergänzungsansprüchen ausgesetzt. Und so kann ich über die Stiftungslösung durchaus auch Zahllasten, die der Alleinerbe oder der Erbe des Unternehmens ansonsten an seine Geschwister leisten müsste, vermeiden. Und er kann trotzdem im Unternehmen weiterarbeiten.
Andererseits binde ich ihn auch insoweit, dass er das Unternehmen eben nicht verkaufen kann. Ich schreibe eben da auch meinen Stifterwillen fest, dass das Unternehmen eben auch bestehen bleibt. Das hat immer Vor- und Nachteile.
Das hat Vor- und Nachteile und das ist so ein bisschen was, wie wir vorhin darüber sprachen, die Frage der Flexibilität. Sollte ich wirklich in die Satzung reinschreiben, es darf nie verkauft werden, dann schränke ich natürlich die Möglichkeiten ein. Frage ist halt, unter welchen Konstellationen darf es verkauft werden? Das sind Gedanken, die man sich dann gemeinsam mit dem Unternehmer, der Unternehmerin machen muss. Welche Vorgaben gebe ich für eine etwaige Veräußerung? Vielleicht auch für die Möglichkeit, Fremdkapital aufzunehmen, Beteiligte aufzunehmen, Management, Beteiligungssysteme einzuführen. All diese Gedanken muss man sich natürlich machen.
Jetzt haben wir schon ganz viel über Motive für die Wahl der Stiftung als Nachfolgelösung besprochen. Wir haben auch einige Vorteile schon herausgestellt, die die Stiftung gegenüber anderen Nachfolgekonstellationen bietet. Ich würde gerne noch einen Aspekt hinzufügen, den wir aus steuerlicher Sicht häufig zu berücksichtigen haben. Denn, Olaf, du hast es angesprochen, mit jedem Erbgang, mit jeder weiteren Generationen wächst die Zahl der potenziellen Gesellschafter, auch der Gesellschafter, die höchstwahrscheinlich nicht mehr alle im Unternehmen tätig sind. Wir erleben das häufig, Kinder gehen ins Ausland zum Studieren, bleiben häufig da, nehmen ihre erste Tätigkeit im Ausland auf und wir haben dann in der klassischen Konstellation viele Gesellschafter, die Anteile zum Beispiel an einer Kapitalgesellschaft halten. Das Thema der Wegzugsbesteuerung, was ja im Einzelfall sehr, sehr schmerzhaft sein kann, wenn der Wertzuwachs in einer Beteiligung, in einer sehr wertvollen Beteiligung versteuert wird, ohne dass dem Gesellschafter Geld zufließt, einfach aufgrund der Tatsache, dass er oder sie Deutschland verlässt und damit in Deutschland nicht mehr unbeschränkt steuerpflichtig ist und wird. Und hier können wir, glaube ich, sagen, dass die Stiftung ein durchaus probates Mittel sein kann, um diese Wegzugsbesteuerung zu vermeiden, weil in dem Moment, wo die Anteile übergehen auf die Stiftung, du hast es ja eben gesagt, sie gehören nicht mehr der Familie, nicht mehr den Familienmitgliedern. Und damit ist dann auch ein Wegzug der Familienmitglieder oder einzelner Familienmitglieder steuerlich ohne Relevanz.
Exakt. Und so ist die Wirklichkeit. Wir stellen das ja momentan fest, dass die Leute bei der Wahl ihres Wohnsitzes immer flexibler werden. Und das ist nicht nur die Finca auf Mallorca, sondern das sind in der Tat Kinder, die in den USA inzwischen arbeiten, die in London arbeiten, die in der Schweiz wohnen. All diese Fälle haben wir. Und du hast es gerade ja schon auf den Punkt gebracht. Tritt der Erbfall dann ein und werden Anteile geerbt, während ein Kind sich im Ausland dauerhaft aufhält, dann sind die stillen Reserven in den Anteilen zu versteuern und das führt zu einer Steuerlast, ohne dass überhaupt Liquidität zufließt. Das gilt es zu vermeiden.
Dazu kommt ja, dass in den Fällen, in denen die Anteile zunehmend zersplittert werden und immer kleiner werden, ich auch aus der erbschaftssteuerlichen Begünstigung bei Kapitalgesellschaften herausfalle.
Ganz genau. Kommen wir mal zum Erbschaftssteuerrecht. Denn wir müssen ja sehen, dass wir momentan eine Situation haben, wo wir erbschaftssteuerfrei 100% der Anteile übertragen können unter bestimmten Voraussetzungen. Keiner weiß, wie lange es diese Privilegierung noch geben wird. Im aktuellen Koalitionsvertrag steht nichts dazu drin, dass es nicht diese Legislaturperiode noch überdauert. Aber es gab auch schon Mutmaßungen, dass das nicht auf ewig der Fall sein wird. Und deswegen müssen wir dem Unternehmer, der Unternehmerin auch immer sagen, ihr habt momentan die Möglichkeit, ein Unternehmen unter bestimmten Konstellationen 100% erbschaftssteuerfrei zu übertragen. Davon sollte man gegebenenfalls Gebrauch machen. Und das, was du gerade gesagt hast, Andreas, ist vollkommen richtig. Wenn die Anteile an der Kapitalgesellschaft dann so klein werden, dass die steuerliche Privilegierung gar nicht mehr greift, dann komme ich in den Genuss dieser Steuerfreiheit ja halt gar nicht mehr rein.
Ja, vielleicht bleiben wir bei dem Punkt, wir sind jetzt schon mitten in der Erbschaftssteuer. Vielleicht erläutern wir noch einmal, an welchen Stellen und zu welchen Zeitpunkten die Erbschaft und Schenkungssteuer im Zusammenhang mit einer Familienstiftung eine Rolle spielt. Es geht ja zunächst mal um die Errichtung der Stiftung. Was passiert da, Olaf?
Genau, also ich fange nochmal zivilrechtlich vielleicht an. Die Errichtung der Stiftung ist ein zweiaktiger Vorgang. Das heißt, im ersten Akt wird das sogenannte Stiftungsgeschäft durch den Stifter abgeschlossen, indem er eine bestimmte Vermögensmasse für den Stiftungszweck widmet und indem er die Stiftungssatzung festlegt. Und die Stiftungssatzung, das ist ein ganz wichtiges Instrument, denn dort ist, vorhin schon gesagt, auf Ewigkeit festzuschreiben, wie diese Stiftung agiert, welche Gremien, welche Organe die Stiftung hat und welche Leitlinien der Stifter der Stiftung für ihr weiteres Leben vorgibt. Also die Stiftungssatzung wird im Stiftungsgeschäft festgelegt und verabschiedet und der nächste Akt ist dann, dass die Stiftung auf der Basis des Stiftungsgeschäftes von der Stiftungsaufsichtsbehörde anerkannt werden muss. Und erst mit diesem Anerkennungsakt erlangt die Stiftung dann Rechtsfähigkeit. Die Stiftung entsteht erst, nachdem die Stiftungsbehörde sie anerkannt hat. So sind wir dann zivilrechtlich Stiftung. Die Anteile, wenn wir jetzt mal unterstellen, es ist eine Stiftung, die ein Unternehmen führen soll oder die Unternehmensanteile erhalten soll, dann gehen die Anteile auf diese Stiftung über oder sind auf die Stiftung sodann zu übertragen. Und dann ist die Stiftung der alleinige Gesellschafter des Unternehmens. Steuerlich bewegen wir uns, hatten wir eingangs drüber gesprochen, jetzt im Bereich der Familienstiftung, weil die Stiftung gemäß ihrer Stiftungssatzung zum Wohle, zugunsten der Familie ausgestaltet ist. Es ist nicht die gemeinnützige Stiftung. Bei der gemeinnützigen Stiftung, das als kleiner Einschub, wäre es so, dass der Übertragung des Unternehmens auf die Stiftung auch 100% steuerbefreit wäre. Das ist die steuerliche Privilegierung durch das Gemeinnützigkeitsrecht. Wenn ich jetzt eine Familienstiftung habe, dann sagt das Erbschaftssteuerrecht erstmal, das ist ein steuerbarer Vorgang. Und ich komme dann in die steuerliche Privilegierung, wenn ich in die Verschonungsvorschriften für Betriebsvermögen komme. Das sind die klassischen Verschonungsvorschriften. Die sind nicht extra für Stiftungen gemacht, sondern das sind die klassischen Verschonungsvorschriften, wie ich sie auch habe, wenn ich an meinen Erben, an eine natürliche Person, an meine Kinder übertrage. Aber die gelten halt auch für die Familienstiftung. Und so gelingt es mir, wenn ich die Voraussetzungen, Lohnsumme, Behaltensfristen einhalte, nicht zu viel schädliches Verwaltungsvermögen, auf die Stiftung 100% erbschaftssteuerfrei zu übertragen oder unter Lebenden schenkungssteuerfrei.
Das ist ein guter Hinweis. Du hast gerade differenziert auf den Zeitpunkt, auf den ich übertrage auf die Stiftung. Wenn ich mir vorstelle, der erfolgreiche Unternehmer, der eine Stiftungslösung in Betracht zieht, der hat jetzt ja die Wahl, ob er das jetzt schon überträgt auf eine Stiftung oder ob er sagt, wenn ich mal sterbe, dann soll das Unternehmen in eine Stiftung überführt werden. Kannst du vielleicht zu diesen beiden doch sehr unterschiedlichen Szenarien etwas sagen?
Wir können zwei Arten der Errichtung einer Familienstiftung unterscheiden. Das eine ist die Errichtung zu Lebzeiten oder die Errichtung von Todeswegen. Gelegentlich ist es tatsächlich so, dass der Unternehmer sagt, zu meinen Lebzeiten soll sich noch nichts verändern, es soll alles so bleiben, wie es ist. Und solange ich lebe, möchte ich auch noch der Gesellschafter sein und in der Gesellschafterversammlung die Gesellschafterrechte ausüben. Dann spricht viel dafür, die Stiftung von Todeswegen zu errichten, das heißt im Testament oder im Erbvertrag des Unternehmers vorzusehen, dass mit seinem Tod eine Stiftung zu errichten ist. Die Stiftungssatzung ist dann Teil des Testaments und sobald der Todesfall eingetreten ist, wird dann das Prozedere, wie vorhin beschrieben, mit der Stiftungsaufsicht und der Anerkennung der Stiftung in die Wege geleitet. Dann geht das Unternehmen von Todeswegen auf die Stiftung über. Der durchaus häufigere Weg ist die Errichtung zu Lebzeiten. Das hat letzten Endes den Vorteil, dass der Stifter dann selbst noch seiner Stiftung mit auf den Weg helfen kann. Das heißt, er kann selbst noch in den Stiftungsgremien, beispielsweise im Stiftungsvorstand oder im Kuratorium agieren und kann sehen, dass die Stiftung auch richtig ans Laufen kommt. Also von daher ist in der Beratungspraxis der Fall der Errichtung der Familienstiftung zu Lebzeiten sicherlich der häufige. Wobei den vorhin beschriebenen Fall der Errichtung von Todeswegen, er kommt durchaus vor.
Vielleicht muss man ja auch differenzieren, ob der Unternehmer, die Unternehmerin um die 50 Jahre alt ist und für den Notfall eine Gestaltung sucht und sagt, also wenn mir heute etwas passiert, dann soll das in eine Stiftung überführt werden, also dann von Todeswegen. Oder ob der Unternehmer, die Unternehmerin eben über 60 ist und sagt, also jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, mich auch operativ aus dem Unternehmen zurückzuziehen, alles zu ordnen. Und dann planmäßig zu Lebzeiten in eine Stiftung zu gehen. Also ich denke, auch eine Kombination von den beiden ist je nach Alter der betreffenden Unternehmerpersönlichkeit eben auch möglich.
Das ist vollkommen richtig. Es sollten sich nicht erst seniorige Unternehmer mit der Nachfolge beschäftigen, sondern leider kann natürlich ein Todesfall auch ungeplant plötzlich eintreten, auch im jungen Alter. Und dafür ist Vorsorge zu treffen. Das ist ja eine der vornehmsten und der wichtigsten Unternehmerpflichten, die Unternehmensnachfolge zu regeln. Und das nicht erst im Alter von 60 oder 70 Jahren, sondern auch schon frühzeitig. Und da hast du vollkommen recht, Andreas, da ist natürlich eine Auffanglösung, die ich ja planmäßig nicht haben möchte, sondern die nur greift, wenn etwas passiert, was ich jetzt nicht möchte, aber was durchaus passieren kann, dann ist so eine Auffanglösung mit einer Stiftung von Todeswegen natürlich genau richtig. Weil dann muss ich zu Lebzeiten noch gar nicht die Stiftung gegründet haben.
Ich glaube auch ein ganz wichtiges Signal, dass eben dieser Gedanke, die Stiftung zum Teil der Nachfolgeplanung zu machen, nicht bedeutet, dass ich sie zwingend schon einsetzen muss und schon wissen muss, dass genau dieser Fall eintritt, sondern dass sie eben Teil der verschiedenen Szenarien sein kann. Und das ist ja gerade der beschriebene Fall. Ich weiß heute noch gar nicht, ob ich die Stiftung brauchen werde, deswegen muss ich sie noch nicht errichten, sondern kann sie testamentarisch unter bestimmten Voraussetzungen erst gründen. Wichtig ist, glaube ich, steuerlich, dass beide Fälle, sowohl die Errichtung zu Lebzeiten als auch von Todeswegen, eigentlich nach den gleichen Spielregeln funktionieren.
Das ist vollkommen richtig, ja.
Jetzt haben wir über Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer gesprochen. Vielleicht darf ich noch einen Hinweis zur ertragssteuerlichen Situation geben. Wir haben ja eingangs gesagt, oder Olaf, du hast es gesagt, der Gesellschafter, die Gesellschafterin gibt die Anteile aus dem eigenen Vermögen heraus, ist danach nicht mehr am Unternehmen beteiligt und trotzdem wird ja kein Gewinn steuerlich realisiert. Anders als bei einem Verkauf, anders als bei einer Einbringung der Anteile in eine andere Gesellschaft, findet ja keine Gewinnrealisierung, keine Realisierung der stillen Reserven statt, sondern die Übertragung bleibt ohne Konsequenzen auf die einkommenssteuerliche Situation des Gesellschafters oder der Gesellschafterin.
Vollkommen richtig. Also keine ertragssteuerlichen Konsequenzen, keine Realisierung von stillen Reserven, quasi eine Buchwertfortführung.
Also auch unter dem Aspekt durchaus ein sehr interessantes Gestaltungsmodell, um eben keine, ähnlich wie im Fall der Wegzugsbesteuerung, um keine Steuern entstehen zu lassen, keine Einkommensteuer auf nicht realisierte Gewinne entstehen zu lassen.
Das ist die steuerliche Betrachtung jetzt für den Gang in die Stiftung. Wenden wir den Blick nochmal auf die laufende Besteuerung der Stiftung, also auf den Zeitraum, wenn sie errichtet ist. Ich habe irgendwie im Kopf, da ist auch nochmal Schenkungssteuer, Erbschaftssteuer im Raum und natürlich Ertragssteuer.
Ja, genau. Das sind zwei wichtige Punkte. Einerseits die Erbschaftssteuer und die Ertragssteuer bei der Stiftung. Gucken wir uns zunächst die Erbschaftssteuer an. Es ist tatsächlich so, dass der Gesetzgeber erkannt hat, dass, wenn das Vermögen erstmal in der Stiftung drin ist, es keinen Erbfall mehr gibt über dieses Vermögen. Und deswegen hat er die sogenannte Erbersatzsteuer eingeführt. Das bedeutet, dass alle 30 Jahre ein Erbfall fingiert wird. Es wird so getan, als sei dieses Vermögen, das in der Stiftung ist, dann auf zwei Kinder vererbt worden. Heißt also, für die Kinder ist ein zweifacher Freibetrag in Höhe von 400.000 Euro abzuziehen. Es gilt die Steuerklasse 1 und dann wird das Vermögen der Stiftung einem Erbfall, einem fiktiven Erbfall unterworfen.
Das bedeutet dann auch, das Thema Erbschaftssteuer ist nicht zu Ende in dem Moment, wo die Stiftung errichtet ist und die Anteile dort eingebracht werden, sondern alle 30 Jahre und im Idealfall ein paar Jahre früher sollten sich die Stiftungsorgane damit beschäftigen, wie sieht das Erbschaftssteuerrecht zu dem Zeitpunkt aus, wie sieht es mit Lohnsummen, Verwaltungsvermögen und was immer dann gelten mag aus. Also im Grunde insoweit die gleiche Konstellation wie bei einer echten Unternehmensnachfolge innerhalb der Familie, wo bei jeder Übertragung letztlich neu geprüft werden muss, greifen die Vergünstigungen noch, in welchem Umfang greifen die Verschonungsregeln?
Das ist ein wichtiger Punkt, das wollte ich vorhin noch ergänzen. In der Tat, es ist so, dass wir den Erbfall fingieren, aber dass auch für diesen fingierten Erbfall die Privilegierungen fürs Betriebsvermögen gelten. Wenn wir also darüber reden, dass hier Anteile der Stiftung gehören an Unternehmen, dann ist genau das, was wir vorhin gesagt haben, wir kommen bis zu einer hundertprozentigen Verschonung im Bereich des Betriebsvermögens, wenn die entsprechenden Voraussetzungen, Lohnsumme, Behaltensfristen vorliegen, auch für die Stiftung.
Ich mache das Geschäft jetzt seit rund 25 Jahren und in der Zeit ist das geltende Schenkungs- und Erbschaftssteuerrecht mehrmals als verfassungswidrig eingeordnet worden und geändert worden. Also über Zeitraum von 30 Jahren zu sagen, was dann eintritt und welche Begünstigungen dann vorliegen, ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Aber nach heutiger Rechtslage ist das genau so, wie du es beschrieben hast.
Genau, also in dem Bereich Erbschaftssteuer haben wir aktuell die Begünstigung für Betriebsvermögen.
Aber man muss natürlich auch sagen, in gewisser Weise ist man natürlich in der Stiftungslösung auch etwas unflexibler vielleicht, als wenn die Anteile noch in der Familie sind, wenn es darum geht, auf Veränderungen im Erbschaftssteuerrecht, so sie denn kommen, zu reagieren. In gewisser Weise ist das ja ein Autopilot. Ich kann heute schon sagen, nach Gründung 30 Jahre später wird die Erbersatzsteuer entstehen, anfallen und in Abhängigkeit von dem dann geltenden Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht.
Das ist vollkommen richtig. Also die Stiftung muss dann gucken, wie sich das Erbschaftssteuerrecht verändert und ob die Voraussetzungen für eine Privilegierung gegebenenfalls noch vorliegen. Aber wir hatten es ja vorhin, glaube ich, schon gesagt. Aktuell sieht der Koalitionsvertrag an der Stelle nichts vor, was jedenfalls kurzfristig geändert werden sollte. Kommen wir zu dem zweiten Punkt, nämlich der Ertragssteuer, nämlich auf Ebene der Destinatäre. Also Sinn und Zweck der Familienstiftung ist es ja, die Destinatäre, die Familienangehörigen durch Ausschüttungen zu unterstützen. Und diese Ausschüttungen unterliegen bei dem Destinatären der Abgeltungssteuer. Das heißt also 25% Abgeltungssteuer auf diese Einkünfte aus Kapitalvermögen.
Das heißt, sind keine Gesellschafter, die Destinatäre so gestellt, als wären sie Gesellschafter, auch Mini-Gesellschafter einer großen Familien GmbH.
Vollkommen richtig. Und das ist genauso wie bei der GmbH. Auch auf diese Abgeltungssteuer ist sogar Kapitalertragssteuer abzuführen.
Und auf der anderen Seite ist die Stiftung selber ja auch Steuersubjekt. Sie ist als Körperschaft körperschaftsteuerpflichtig. Das heißt, sie zahlt 15% plus Solidaritätszuschlag auf ihre Gewinne, auf ihre Erträge. Sie ist im Unterschied zu einer Kapitalgesellschaft nicht originär gewerbesteuerpflichtig, jedenfalls so lange nicht, wie sie keine eigene gewerbliche Tätigkeit ausübt. Und wir haben auf Ebene der Stiftung, wenn wir die Konstellation betrachten, die Stiftung ist beteiligt an einer Kapitalgesellschaft mit mindestens 10%, dann profitiert die Stiftung oder kann die Stiftung auch profitieren von dem sogenannten Schachtelprivileg, das heißt Dividendenausschüttungen, die die Stiftung bekommt aus ihrer Tochterkapitalgesellschaft, unterliegen dort bei einer bestimmten Beteiligungshöhe eben nicht der Körperschaftsteuer. Das heißt, können steuerfrei verwendet werden und stehen dementsprechend ungeschmälert zur Verfügung, um den Stiftungszweck zu erfüllen, Familienmitglieder beispielsweise mit bestimmten Zahlungen zu bedenken?
Zwei ganz wichtige Punkte. Also erstens keine Gewerbesteuer, es sei denn, die Stiftung ist selber gewerblich tätig, was ja zu vermeiden gilt, das kann man gestalten. Und der zweite Punkt ist Schachtelprivileg, fast steuerfreie Ausschüttung von Dividenden aus dem Unternehmen in die Stiftung hinein, die dann mit diesem Geld in der Tat ihren Zweck verfolgen kann.
Eine Frage habe ich noch. Ich würde gerne nochmal weg von der Steuer kommen. Wir haben über die Motive und die Sinnhaftigkeit, auch über die Komplexität dieser Gestaltung gesprochen. Ab welcher Größenordnung ergibt es eigentlich Sinn, über eine Stiftungslösung nachzudenken?
Also das Nachdenken über eine Stiftungslösung macht fast immer Sinn. Wir müssen gucken, in der Tat, es ist bei den Stiftungsaufsichtsbehörden durchaus üblich und richtig, dass die es hinterfragen, nämlich die Frage stellen, ist diese Stiftung denn auch lebensfähig? Das heißt, generiert sie aus ihrem Stiftungsvermögen so viele Erträge, dass sie ihren Zweck auch dauerhaft verwirklichen kann? Und das ist jetzt eine Frage, ab welcher Größenordnung, ab welcher Art von Einkünften, die die Stiftung erzielt, ab welchem Umfang von Einkünften, die die Stiftung erzielt, bekomme ich überhaupt die Anerkennung durch die Stiftungsbehörde? Und muss ich mich ja auch selber fragen, macht das Konstrukt überhaupt Sinn, wenn ich über diese Stiftung nicht ausreichend Erträge erwirtschaften kann? Wir haben es jetzt so, es steht nirgends im Gesetz, wie hoch das Grundstückvermögen sein muss. Aber es gibt viele Stiftungsaufsichtsbehörden, die insbesondere aus der Erkenntnis jetzt der zinsarmen Zeiten, die wir bislang hatten, gesagt haben, also eine Anerkennung mit nur 50.000 Euro Grundstückvermögen, mit nur 100.000 Euro Grundstückvermögen kommt nicht mehr in Betracht. Sondern wir brauchen ein namhaftes Grundstückvermögen, das bei aktueller Zinslage jedenfalls dafür gewährleistet, dass die Stiftung ausreichend Erträge hat, um ihre Zwecke zu verfolgen. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, wenn ich ein Unternehmen in die Stiftung einbringe, dann guckt die Stiftungsbeaufsichtsbehörde schon sehr genau auf die letzten Jahresabschlüsse, wie viel Ausschüttungspotenzial denn in den letzten Jahren da gewesen ist. Und wenn das sehr schwankend ist, wird auch die Frage gestellt werden, wie denn die Zweckverwirklichung mit diesem Grundstückvermögen sichergestellt ist.
Ja, und ich denke, es kommen ja noch rein praktische Erwägungen hinzu. Du hast eben den Kümmerer erwähnt, Olaf. Die Stiftung braucht jemanden oder mehrere Personen, die sich tatsächlich um die Belange der Stiftung kümmern, aber ja auch jemanden oder einen Vorstand, einen Beirat oder ein Kuratorium, dass sich in der Konstellation Familienstiftung und Unternehmen um die Gesellschafterstellung kümmert, die Gesellschafterstellung ausübt. Und dort hat man ja gerne Menschen mit besonderem unternehmerischen Sachverstand, die das eben auch im Sinne des Stifters fortführen. Die Organe wollen fremdüblich vergütet werden. Das heißt, die Stiftung verursacht schon einen laufenden Verwaltungsaufwand, der natürlich auch aus den Erträgen heraus finanziert und finanzierbar sein muss.
Das ist vollkommen richtig. Also auch die Leute, die ich haben will, die Kümmerer, und da will ich gute Leute haben, die was vom Unternehmen verstehen, die was von Wirtschaft verstehen, die was von Finanzen und Steuern verstehen. Wenn ich die haben will, muss ich sie angemessen vergüten. Und auch das muss durch die Stiftung erwirtschaftet werden.
Ja, das war jetzt sehr viel Information. Benno, was nimmst du mit heute?
Ja, ich nehme eigentlich im Wesentlichen zwei Erkenntnisse mit. Das eine sind die vielen Vorteile, die, Olaf, du aufgezählt hast und die dafür sprechen können, das Instrument Familienstiftung aktiv für die Unternehmensnachfolge einzusetzen. Da haben wir ganz viele Konstellationen gehört, in denen eine Stiftung wirklich eine sehr probate und sehr zielgerichtete Maßnahme sein kann, um den unternehmerischen Willen des Stifters, des Unternehmers, der Unternehmerin über das eigene Leben hinaus fortzusetzen. Ich nehme als zweites mit, dass natürlich mit der Gründung einer Stiftung und mit der Überführung von Anteilen in eine Stiftung auch ganz viele Weichen schon gestellt sind, mit bestimmten, vor allen Dingen auch steuerlichen Folgen, die daran anknüpfen, aber eben auch Folgen in Bezug auf die Vermögenssituation. Und deswegen glaube ich, dass eine Stiftungslösung bei allen Vorteilen, die sie bietet, immer auch sehr gut und vollständig durchdacht sein muss, bevor sie umgesetzt wird. Und mein Fazit lautet, eine wirklich gut geeignete Lösung, um viele Unternehmensnachfolgekonstellationen gut und zielgerecht zu lösen, aber eine, die eine sehr gute Beratung und ein sehr intensives Durchdenken im Vorfeld erfordert. Würdest du das auch so sehen, Andreas?
Ja, das würde ich auch so sehen. Ich würde auch nochmal den Fokus vielleicht auf zwei andere Dinge lenken, die ich hier mitnehme. Wir reden über eine relativ komplexe und sehr langfristige Gestaltung. Das heißt, bei der Gestaltung der Satzung insbesondere oder des Stiftungsgeschäftes bedarf es schon einer sehr präzisen Erforschung des Stifterwillens und auch eine gute Beratung, ob das, was der Stifter sich so vorstellt, auch wirklich praktikabel ist für die nächsten 30, 40, 50 Jahre und ob ich das gut abgebildet bekomme in einer Satzung. Das ist das eine. Und das andere ist, vielleicht nochmal sich deutlich zu machen, dass die Stiftungslösung mir zwar möglicherweise in der Nachfolge mein Gesellschafter-Nachfolgethema löst, aber nicht die Herausforderung löst, dass ich jemanden brauche, der das operativ auch macht, das Unternehmen, der das operativ führt und leitet. Möglicherweise werde ich da flexibler, weil ich da auch einen Fremdgeschäftsführer einsetzen kann. Aber die Herausforderung bleibt, da jemanden Geeignetes zu finden.
Und im Grunde ja auf zwei Ebenen. Im Unternehmen selber, vielleicht als Fremdmanager oder Fremdmanagerin, aber natürlich auch für die Ausübung der Gesellschafterrechte. Das heißt, in der Stiftung selber, und auch das sind ja Entscheidungen, die häufig vom Stifter selber noch ausgehen, müssen geeignete Personen gefunden werden, die dann den Stiftungszweck verwirklichen und gleichzeitig ihre Gesellschafterrolle im Unternehmen ausüben, im Sinne von Informationen, Kontrollrechte und die richtigen Entscheidungen und die Entscheidungen, die auch im Sinne des Stifters sind, mitzutragen und die Geschäftsführung, die operative Geschäftsführung zu unterstützen.
Ja, vielleicht darf ich das gerade kurz noch ergänzen, denn wenn ihr über den Kümmerer redet, ist das Stiftungsmodell durchaus attraktiv, auch für Leute, sich dort zu engagieren. Weitaus mehr attraktiver als beispielsweise der Mediator in einem zerstrittenen Gesellschafterkreis zu sein. Also das kann ich nur aus meiner Beratersicht sagen. In den Beirat oder ins Kuratorium einer Stiftung berufen zu werden, ist weitaus ehrenvoller, als Mediator in eine sich streitende Gesellschafterversammlung zu gehen.
Das überzeugt mich sofort. Lieber Olaf, hast du noch einen Kurztipp des Monats für uns?
Der Praxistipp des Monats.
Ja, vielleicht kein Tipp in dem Sinne. Es waren ja schon viele Tipps in dem, was wir gerade eben besprochen haben. Wo ich gerne darauf hinweisen möchte, aus Stiftungssicht, ist die Stiftungsrechtsreform. Der Gesetzgeber hat sich das Thema Stiftungen genommen und es ist aus meiner Sicht sehr, sehr gut gelöst. Wir haben momentan eine Konstellation, wo jedes Bundesland ein eigenes Stiftungsgesetz hat. Da ist der Gesetzgeber jetzt hergegangen, hat es bundeseinheitlich das Stiftungsrecht neu und schön und gut geregelt im BGB. Das ist eine sehr erfreuliche Vereinheitlichung. Darüber hinaus sind diverse Regelungen und Klarstellungen im Gesetz erfolgt. Das Ganze tritt jetzt zum 1.7. diesen Jahres in Kraft. Dann haben wir Regelungen für die Änderung eines Stiftungszwecks. Wir haben Regelungen für die Auflösung, Zusammenlegung von Stiftungen, für die Frage der Haftung der Stiftungsorgane. Also da machen wir einen guten und in meinen Augen großen Schritt nach vorne, was das Stiftungsrecht betrifft. Im Auge haben sollte man auch noch, dass es im Jahre 2026 ein Stiftungsregister geben wird. Ähnlich wie das Handelsregister kann man dann auch in einem öffentlichen Register nachgucken, wer beispielsweise eine Stiftung vertreten darf oder überhaupt die Existenz der Stiftung kann dann durch einen Registerauszug nachgewiesen werden, was also den Rechtsverkehr auch wesentlich erleichtern wird.
Das war der Praxistipp des Monats.
Dann dürfen wir uns bei dir, lieber Olaf, ganz herzlich bedanken für die vielen Einblicke und vielseitigen Einblicke in das Leben und Wirken einer Stiftung. Andreas, das war dein Ausgleich. Letztes Mal mein Leib- und Magen-Thema Verrechnungspreise. Heute ging es vor allen Dingen um Nachfolge.
Was machen wir nächstes Mal?
Ja, beim nächsten Mal, fürchte ich, haben wir beide ein Auswärtsspiel, Andreas. Das Thema beim nächsten Mal lautet keine Angst vor Sanierung. Und wir werden dann sprechen über Unternehmen, denen es gerade nicht so gut geht, die unter aktuellen Krisen, die es ja zuhauf gibt, in besonderer Weise zu leiden haben und darüber, wie diesen Unternehmen geholfen werden kann.
Ja, nachdem wir heute über Nachfolge gesprochen haben, also auch schon ein Thema, wo viele zumindest einen schweren Zugang zu haben, haben wir nächstes Mal dann ein Thema, wo der Zugang vielleicht noch schwieriger ist mit Sanierungsthemen. Aber ich glaube, wir kriegen das positiv gewendet. Das soll, glaube ich, auch beim nächsten Mal die Botschaft sein, dass das auch eine Chance ist.
Wir würden uns jedenfalls freuen, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, uns auch beim nächsten Mal zuhören. Sie finden auch zur heutigen Folge einige ergänzende Informationen auf den Shownotes, überall dort, wo Sie unseren Podcast gefunden haben. Und außerdem freuen wir uns natürlich wie immer auf Ihre Rückmeldungen und lassen Sie uns gerne wissen, ob Ihnen die heutige Podcast-Folge gefallen hat und welche Themen Sie in Zukunft an dieser Stelle hören möchten.
Wir bedanken uns bei Olaf.
Sehr gerne.
Und freuen uns auf das nächste Mal.
Auf Wiederhören.
Das war Taxiert, der DHPG-Podcast für Steuern und Recht. Verpassen Sie keine neue Episode. Einfach unseren Podcast abonnieren und Praxistipps zu Steuern und Recht erhalten.